schönen großen Wiese. Alles grün. Und das sind viele Pflanzen. Lilien, Weihnachtsglöckchen, Rosen, Tulpen, Allahu a'lam, die gleichzeitig wachsen, ich weiß es nicht, also ich bin wirklich nicht geeignet dafür. Vielleicht lacht mich jetzt irgendein Botaniker aus, was hat das zu einem Ort zu tun. Aber stell dir vor, da sind die Pflanzen, und dann zwischendrin gibt es Bäume, ja, und du bist mitten in den Bäumen, die Bäume bilden so einen Kreis um dich. Und die Sonne scheint schön, nicht zu stark, nicht zu dunkel. Und da gibt es einen Bach, der fließt. Und da gibt es und du hörst, die gibt es auch Frösche. Quack, quack. Aber nicht so laut, dass sie dich stören, natürlich. Da gibt es Fische. Das Wasser ist ganz schön sauber. Und es ist alles ruhig. Und du bist da und du lernst Koran. Das ist, liebe Geschwister, eines der schlechtesten Orte, die man wählen kann, um den Koran zu lernen. Schlechteste Ort, den man sich vorstellen kann. Und ich habe diese Erfahrung einmal selbst gemacht. Es gibt einen Golfplatz in St. Leon Roth. Das ist ein Kaff, sagt man auf Deutsch. Ja. Das ist also eine ganz kleine Ortschaft in Süddeutschland. Da ist ein Golfplatz. Also vielleicht die Golfer kennen. Also ich bin kein Golfer, aber da gab es mal ein Golfturnier und da war ich dann dort. Und das ist eine unglaublich schöne Anlage von der Natur her. Der Schöpfung Allahs Handler. Unglaublich. Also wenn man da sich unterhalten möchte, zum Beispiel was lesen möchte, lesen kann man, kein Problem. Spazieren, wunderbar. Ausflug machen, alles wunderbar schön. Aber nicht zum Auswendiglernen. Du sitzt da und versuchst und du kommst einfach nicht voran. Weil du hörst den Vogel zwitschern, dann hörst du den Frosch quaken, auch wenn er leise ist, aber er quakt trotzdem. Und du siehst den Bach und du siehst die Pflanzen und du bewunderst die Schöpfung Allahs und du möchtest eigentlich die Schöpfung Allahs anschauen und nicht den Koran. Ja? Und deswegen ist es wichtig, und deswegen sagt Al-Khatib al-Baghdadi diesbezüglich, ein Gelehrter des 5. Jahrhunderts. Deswegen, ich will damit sagen, das ist eine Erfahrung, die man es vielleicht selbst gemacht hat, aber es ist keine neue Erfahrung. Er sagt, er wisse, dass es zum Auswendiglernen bestimmte Orte gibt, zu denen man sich begeben soll. Zu den besten gehören die hochgelegenen Räume, im Gegensatz zu den tiefgelegenen, weil dort meistens frische Luft kommt, im Gegensatz zu tieferen. Jeder Ort, der vom Ablenken am weitesten entfernt ist und das Herz frei von Dingen ist, und das Herz frei, die einen ablenken, ist geeignet, denn ansonsten gewinnen die Ablenkungen Oberhand und Hintern ein. Es ist weder in der Nähe von Pflanzen und Grünen, noch bei Flusswegen und Bächen, ebenso an Wegen empfehlenswert zu sein. Wege, weil da die Leute natürlich immer vorbeigehen. Meist geht man an solchen Orten nicht den Dingen aus dem Weg, die zu einem freien Herzen, beruhigten Inneren führen. Der beste Ort, an dem man in der Regel auswendig lernen kann, ist die Moschee. Warum? Weil in der Moschee, liebe Geschwister, sieht man erstens nichts Verworfenes. Zweitens, man hört nichts Verbotenes, man hört nur, was Allah gefällt. Und drittens, man selbst redet nur Gutes. Und ihr wisst, diese drei Dinge, das Auge und das Ohr und die Zunge, das sind diejenigen Organe, wie heißt das, die man beim Koran braucht. Wenn man Koran lernt, braucht man diese drei. Ohr, Auge und die Zunge. Und wenn man das sauber hält, wird der Koran auch in das Herz durchgehen. Wenn man das verschmutzt, dann hat man ein Problem mit dem Eingang. Und was man auch machen kann, natürlich in der Moschee, kommt auch darauf an, was für eine Moschee. Also eine Moschee, wo wenig Leute sind, ist in diesem Fall vielleicht sogar besser als eine Moschee, wo viele Leute sind. Also ich kann mich erinnern, ich wollte auch einmal in Mekka, Masjid al-Haram, wollte ich entweder lernen oder wiederholen, eins von beiden. Und das war so da im Innenhof, da wo die Kaaba ist und wo die Tawaf machen und davor, dahinter sozusagen. Das war auch ein absolut ungeeigneter Ort. Ganz ehrlich, weil du siehst die Kaaba vor dir, nicht die Kaaba sein. Du siehst die Leute, das Haus umkreisen, das lenkt dich ab, weil das ist Bewegung. Und da läuft einer und da und dann stupst sich einer, gerade wenn es voll ist, und dann kippt vielleicht einer Wasser noch über dich und einer möchte vor, da kurz möchte vorbeigehen und dann wird schon ein Menschenstrom gebildet neben dir, weil alle, das kannst du vergessen. Du sollst an einen Ort gehen, der ruhig ist. Auch ich habe einmal die Erfahrung gemacht, einmal wollte ich lernen bei einem Kamin. Also ich habe einen Kamin angemacht und schön Holz rein und Feuer angemacht. Das war im Winter, das war eine, so eine schöne arabische Sitzecke und dann habe ich mich hingesetzt und auch da habe ich Tee gemacht oder was auch immer. Aber ich sagte, jetzt lerne ich auswendig. War sehr schön idyllisch und das Feuer hat geknistert. Aber als ich dann angefangen habe, habe ich gemerkt, es geht nicht. Ich jedes Mal war abgehängt, allein schon das Feuer, das Holz, wie das die Geräusche macht beim Verbrennen, das war auch schon zu viel. Natürlich, jeder Mensch ist anders, aber ich will nur damit sagen, eine schöne Umgebung ist nicht unbedingt für den Koran schön, sondern kann schön sein zum Unterhalten, kann schön sein zum sich ausruhen und so weiter und so fort. Beim Auswählen des Ortes kann man auch den Ort wechseln. Wenn man zum Beispiel normalerweise in seinem Zimmer lernt, kann man eine bestimmte Sura in seinem Zimmer lernen. Und eine andere Sura lernt man in der Moschee. Und die nächste Sura lernt man irgendwo anders, in einer anderen Moschee. Das hat den Vorteil, dass man den Koran in Verbindung bringt mit bestimmten Orten. Und das hilft auch beim Auswendiglernen. Und der Beweis ist, dass Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, er sagte, ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت. Es gibt keine Sura aus dem Buch Allahs, von der ich nicht wüsste, wo sie herabgesandt worden ist. Doch, Abdullah Mas'ud, jede Ayah von den über 6000 Ayah im Koran, er weiß, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie erfahren hat. Wissen, da können wir nicht mithalten, liebe Geschwister. Ein weiterer sehr wichtiger Grundsatz ist die Auswahl des Koran, des Mus'haf. Koran haben wir nur einen, Mus'haf haben wir viele. Das ist eine 1:1-Beziehung. Dieser Koran, liebe Geschwister, wurde Alhamdulillah heutzutage gedruckt in verschiedenen Ausgaben. Aber es gibt Ausgaben, die unterscheiden sich von den anderen. Zum Beispiel diese grüne Ausgabe, die das ist wahrscheinlich die meisten Leute kennen, das ist die in Medina gedruckt wird. Also grün ist jetzt hier, das ist auch in anderen Farben. Das nennt man Mus'haf al-Huffaz. Gemeint ist Mus'haf der Leute, die den Koran auswendig kennen oder lernen wollen. Warum? Ja, weil das Besondere an diesem Mus'haf ist, dass die Seite beginnt mit dem Beginn einer Ayah und die Seite endet mit dem Ende einer Ayah. Das heißt, es geht niemals am Ende der Seite, dass eine Ayah angefängt und dann in der nächsten Seite weitergeht. Sondern eine Seite ist immer in sich geschlossen. Das hat Vorteile und Nachteile. Vorteile, wenn du immer eine Seite lernen musst. Aber der Nachteil ist natürlich, dass wenn du das immer so machst, wenn du zum Beispiel jeden Tag eine Seite lernst, tatsächlich eine Seite, dann vergisst du manchmal, wie es weitergeht. Dann vergisst du, diese Seite zu verknüpfen mit der nächsten Seite. Deswegen muss man, wenn man mit diesem Mus'haf aufpasst, mit diesem Mus'haf liest, aufpassen, dass man diese Seiten verbindet. Weil sonst hast du nachher, wenn du den Koran fertig auswendig gelernt hast, 600 Lücken. Ja? Oder 603, weil du musst mal 604 Seiten. Wenn du nie mal weiter weißt, wie es weitergeht, ja? Zum Beispiel viele von uns kennen vielleicht Juz'a Amma auswendig. Oder die letzten Suren des Koran. Aber, wenn ich dich jetzt frage, also ich will den Test nicht machen, wenn jemand denn also Verlegenheit bringt. Aber wenn du zum Beispiel viele kennen die Sura Tin, oder Tin was sie tun. Ich frage mich, wie heißt die nächste Sura? Geht's weiter. Ja. Und die danach, und die danach, und die danach. Und rückwärts vielleicht. Rückwärts nicht so wichtig, wo sie übertreiben. Ja. Aber die Sura danach zu kennen, ist manchmal gar nicht so einfach. Du hast nicht gelernt. Und ebenso wird es dann sich mit den Ayaten ziehen. Meine Empfehlung ist, dass man diesen Mus'haf trotzdem verwendet. Den Mus'haf trotzdem verwendet. Und zwar die neuere Ausgabe davon. Es gibt zwei Ausgaben, liebe Geschwister, davon. Eine ältere und eine neue. Beide sind grün. Und beide befinden sich hier in der Moschee. Der Grund ist einfach, weil die alte wird nicht mehr gedruckt. Zumindest nicht mehr von der Druckerei in Medina. und die neue wird noch gedruckt. Und das ist ein bisschen unterschiedlich. Ein bisschen, besonders an dem Ende, in Juz Amma, findet man, dass eine Ayah, dass eine Surah nicht mehr dort endet, wo sie vorher geendet hat, in der alten Ausgabe, sondern die Ayah ist auf die nächste Seite verschoben. Also nicht irgendwie Druckfehler oder so, mit Absicht hat man das gemacht. Und die Schrift unterscheidet sich auch ein bisschen. Der Autor, der das geschrieben hat, die wissen, es ist Handschrift. Sie haben es auch Handschrift, deswegen kann man es auch so gut lesen und lernen. Sie unterscheidet sich ein bisschen. Und der wichtigste Vorteil ist, dass, wie gesagt, der wird immer wieder gedruckt. Die anderen werden nicht mehr. Ne, das ist schon auch die alte Ausgabe nach. Das ist die alte Ausgabe. Der neue wird immer weiter und der alte wird nicht mehr wieder gedruckt. Der Grund, warum ich euch diesen ans Herz lege und am meisten empfehle, ist, weil dieser Mushaf am weitesten verbreitet ist. Das heißt, egal wo du hingehst, du findest diesen Mushaf, dieser Moschee, auch bei den Moscheen von Nicht-Arabern findest du diesen Mushaf. Du findest diesen Mushaf überall. Aber wenn du jetzt einen Mushaf nimmst, der zum Beispiel, den man vorher findet, der in Istanbul gedruckt worden ist, dieser Mushaf, den findest du nicht überall. Also wenn du zum Beispiel nach Saudi-Arabien gehst, oder nach Ägypten gehst, oder wo auch immer, kann sein, du findest diesen Mushaf nicht dort. Und das ist schlecht, weil, wenn du wiederholst, du brauchst genau den gleichen Mushaf, den du zum Lernen benutzt hast. Du kannst nicht, normalerweise, du kannst nicht in einem Mushaf lernen und dann eine andere Ausgabe verwenden, um daran zu wiederholen. Das macht dich durcheinander. Weil wir gesagt haben, der Mensch lernt nicht nur mit der Zunge und den Ohren, sondern auch mit dem Auge auswendig. Und du prägst dir dieses Bild nämlich ein. Und das ist, wie gesagt, liebe Geschwister, sehr von großer Bedeutung. Es gibt viele Grundsätze noch, die man erst erwähnen kann, aber ich möchte übergehen zu einem weiteren Punkt, und zwar eine Methode, ein Vorschlag, wie man am besten sich vorbereitet, wie man am besten auswendig. Eine Methode. Wir können gleich, wenn ich das vorgestellt habe und fertig bin, können wir auch, machen wir das mal so, wenn es Fragen gibt, können wir das dann auch beantworten. Weil letztes Mal haben wir nicht das gemacht. Ja. Erster Schritt, such dir einen Mushaf aus, mit dem du ab jetzt immer lernen möchtest. Und diese Ausgabe suchst du dir aus, die Größe, die du haben möchtest. Es gibt klein, es gibt groß. Such dir aus, was du möchtest. Nachher, es gibt Mushaf, die sind so groß. Das ist ungefähr die Größe, wie er wirklich geschrieben ist. Also der Autor, der Kalligraph, der das geschrieben hat, hat das in großen Tafeln geschrieben. Großen Tafeln geschrieben. Und es gibt kleine Tasten, die klein sind, dass du fast nicht mehr sehen kannst. Okay? Du suchst dir dazwischen aus, was du möchtest. Das ist der erste Schritt. Und Vorschlag, und das, wenn jemand sich nicht sicher ist, dann sage ich, einfach diesen hier nehmen. Das ist bis. Fertig. Der Vorteil ist nämlich auch für diesen Mushaf, dass der Inhalt eingeteilt ist. Das heißt, der Mushaf ist eingeteilt in 30 Teile. Und jedes 30. ist eingeteilt in 8 Teile. Oder besser gesagt in 2 Teile. Jedes 30. sind 20 Seiten in 2 Teile geteilt. Und jede 10 Seiten sind wieder in Viertel geteilt. Dann suchst du dir die richtige Umgebung. Und versuchst dich einzustimmen auf das Koranlesen. Erstens durch die innerliche Einstellung. Du befragst dich noch einmal, für wen machst du das? Und wenn du merkst, dass deine Absicht nicht korrekt ist, sagst du, oh Allah, ich bitte dich darum, meine Absicht zu korrigieren. Und du bittest Allah darum, und Allah wird dieses Gebet erhören, und du fängst an. Nicht, dass du sagst, nee, vielleicht hat Allah mein Gebet nicht erhört, ich lerne lieber doch nicht. Nein. Einfach machen, Allah wird deine Absicht, insha'Allah, korrigieren. Zweitens, die vollständige, große und kleine Reinheit. Sag nicht, es gibt Gelehrte, die haben gesagt, man darf Koran lehnen auch und lesen, weiß ich was, ohne Wudu und was. Vergiss das. Liebe Geschwister, wir müssen unterscheiden zwischen etwas, was vielleicht manche gesagt haben und erlaubt haben. Das ist aber nicht der Punkt. Wir streben nach Vollkommenheit. Wir streben danach, das zu machen, wie die vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen es gemacht haben. Wir suchen uns in der Religion nicht aus, jemanden, der uns gesagt hat, man darf es aber auch so machen. Man darf auch die Sunna unterlassen. Die Sunna ist dafür da, dass man sie macht und nicht, damit man sie unterlässt. Und zur Vollkommenheit eines Muslims gehört, dass er Wudu hat. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. Das heißt, nur ein Gläubiger achtet darauf, dass er wo immer Wudu hat. Das heißt, wenn du 24 Stunden lang Wudu hast, dann hast du einen Beweis vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass du ein Mu'min bist. Dass du ein gläubiger Mensch bist. Deswegen danach streben wir. Man strebt nicht danach, gucken. Da hat jemand aber gesagt, man darf auch ohne. Ja, das darf ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, was ist das Beste? Was ist die Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Drittens, man sucht sich den Ort aus, an dem man sich seelisch entspannen kann. Und wie gesagt, es gibt keinen besseren Ort normalerweise als die Moschee. Oder dein Zimmer, wo es keine Ablenkung gibt, keine Poster gibt, die Wand ist schön weiß, alles. Ja? Und der Fernseher, gibt keinen Fernseher, weil wir Muslime haben da schon keinen Fernseher. Und ein Ort eben, wo es eben keine Ablenkung gibt, wo nicht Leute eben reinkommen und klopfen und sagen. Und wenn du zum Beispiel noch zu Hause bist und so, kann sein, deine Eltern rufen dich einfach an, rufen dich und kommen mal runter. Und was, dann musst du halt mit deinen Eltern ausmachen und sagen, ich würde gerne eine schöne Zeit haben, in der ich ungestört bin und in der ich lerne und das mit denen ausmachen. Das kann man vornherein auch ausmachen mit der Person, damit die Leute dich respektieren in dieser Hinsicht. Darauf achten, dass man nicht an Orten ist, wo es viele Muster gibt. Viele Muster gibt, die einen ablenken können. Ja? Deswegen soll man auch nicht beten in eine Richtung, wo da viel, wo es Bilder gibt oder Statuen gibt oder Muster gibt oder Plakate gibt oder was auch immer. Darauf achten, dass es frische Luft gibt. Denn das vergisst man, frische Luft, gemeint ist viel Sauerstoff, weil Sauerstoff braucht das Hirn, um auswendig zu lernen. Und nicht an einem Ort lernen, der sehr groß ist, so dass du weit schauen kannst. Deswegen sind Zimmer gut geeignet, weil die sind meistens so 4x4 Meter oder so und dann schweift der Blick nicht ab in verschiedene Sachen. Und drittens, das waren jetzt alles Unterpunkte im Zweiten. Drittens, beginnt man mit der sogenannten Aufwärmung. Es besteht kein Zweifel, dass wenn man etwas, das merkt man in der Schule, wenn man etwas lernen soll, dann sagt öfter der eine dem anderen, wenn man zu zweit lernt, sagt der eine dem anderen, also ehrlich gesagt, ich will das nicht auswendig lernen, ich will das verstehen. Ich will verstehen, was ich lerne, weil wenn ich es verstanden habe, dann kann ich es auch wiedergeben. Ja? Aber wenn ich es nur stur auswendig lerne, kann ich es nicht lernen, weil ich es auswendig gar nicht verstanden habe. Und deswegen, liebe Geschwister, das auswendig lernen sollte man verknüpfen mit dem Verstehen. Man sollte, mein Vorschlag ist folgendes. Und wenn ich sage Vorschlag, dann meine ich damit, nicht, dass du das aussuchst, annimmst oder nicht annimmst, sondern entweder du hast einen besseren Vorschlag, dann mach's. Oder du sagst, nee, Alhamdulillah, ich lerne schon auswendig, es klappt wunderbar nach meiner Methode, mach weiter. Aber wenn du noch keinen guten Vorschlag hast, dann nimm dringend den Vorschlag an, den ich dir gebe. Der Vorschlag lautet, da der Vortrag, den ich heute noch auf Deutsch ist, gehe ich davon aus, dass viele von uns Deutsch besser verstehen als Arabisch. Deswegen ist es wichtig, dass man nicht nur die Seite lernt, die einfach aufschlägt und anfängt, Spanisch anzulernen, nein, sondern man beginnt mit einer Aufwärmungsphase. Und diese Aufwärmungsphase bedeutet, dass man zum Beispiel erstens einmal den Koran sich anhört von jemandem. Das heißt, du hörst die Aufzeichnung, Koranaufzeichnung von einem ausgezeichneten Koranlehrer und du hörst sie dir an. Damit du dir sicher bist, dass was du nachher lernen wirst, auch richtig ist. Weil manchmal man lernt falsch. Manchmal man lernt falsch. Mir ist auch schon eine Sache passiert, wo ich ein Wort ausgetauscht habe. Vielleicht anders. Ja, das heißt, in Surat Al-Imran heißt es, über das Paradies sagt Allah subhanahu wa ta'ala, u'iddat lil muttaqin. Und dann ist mir mal passiert, ich habe es ausgetauscht durch ein anderes Wort. U'iddat lil kafirin. Das heißt, es ist nicht für die Gottesfürchtigen vorbereitet, das Paradies, sondern für die Ungläubigen. Als mein Lehrer dann mir gehört hat, dass ich hier u'iddat lil kafirin, sagte, was? Er hat gesagt, was bleibt dann für die Gottesfürchtigen? wenn die Kuffar das Paradies bekommen, dann was für das Fonsen. Aber das passiert, weil man entweder alleine gelernt hat, und dann ist es sehr wichtig, und das merkt ihr gerade an dieser Erzählung, dass man das vorträgt, natürlich jemandem, der das schon kann. Aber das ist ein anderes Thema. Man sucht sich den Abschnitt aus, den man heute vorhat zu lernen. Dann hört man sich ihn an. Dann kann man mitlesen mit der Aufzeichnung, die man sich anhört. Und danach guckt man die Übersetzung des Koran an. Oder im Tafsir. Aber bevorzugt, liebe Geschwister, vielleicht ist, dass man, wenn man Tafsir nimmt, nicht einen zu großen Tafsir nimmt, damit man nicht nachher sich verliert. Weil der Tafsir ist groß und es gibt viel zu lesen und kann sein, der öffnet die andere Tür zu anderen Gedanken und dann plötzlich willst du lesen und dann vergisst du nachher, dass du eigentlich Koran lesen und lernen wolltest. Und dann beginnst du mit etwas und dann hast du eine halbe Stunde verschwendet und du hast noch gar nicht angefangen zu lernen. Deswegen, am besten ist es, wenn man ein Tafsir hat wie Al-Jalalain, wo man nur die Worte sozusagen nachschaut, was sie kurz bedeuten und so weiter. Und wenn man auf Deutsch, dann guckt man die Übersetzung einfach an. Dass man weiß, was lernt man da eigentlich auswendig. Und dann, liebe Geschwister, wenn man kann, trägt man diese Seite einen ausgezeichneten Lehrer vor, wenn das möglich ist. Damit er einen korrigiert und damit man auch den Koran direkt lernt mit Tajweed, mit den richtigen Regeln. Weil manche Leute sagen, ich lerne erst auswendig und später lerne ich dann den Tajweed dazu. Und das ist falsch, weil man vergeudet seine eigene Energie. Koran mit Tajweed zu lernen, ist einfach. Statt dass du sagst Al-Fuqara, sagst du Al-Fuqara. Wo ist das Problem? Wenn du es direkt mit auswendig lernst, brauchst du gar nicht die Regeln von Tajweed zu lernen, komplizierten. So, du lernst einfach so, wie du es gehört hast auf der CD, richtig gehört hast, so wie dein Lehrer es dir richtig vorgegeben hat, direkt mit auswendig lernen. Weil später das zu korrigieren, ist schwierig. Wenn du später das korrigierst, kann es sein, als würdest du fast den Koran nochmal lernen müssen. Und dann wichtig ist, der Tajweed, liebe Geschwister, weil manche Leute sagen, Tajweed musst du nicht unbedingt und so, mach erstmal Hauptsache. Liebe Geschwister, Tajweed hilft beim Auswendiglernen. Tajweed hilft. Wenn du wiederholst und du kennst dich, du hast eine Sura gut gelernt, dann manchmal dein Mund macht die richtige Bewegung, aber es kommt das Falsche raus. Das heißt, du lernst, du wiederholst, du bist mit den Gedanken ganz woanders. Machst nebenbei den Abwasch, machst nebenbei irgendwas, du willst nämlich nur wiederholen. Und du sagst dann etwas und du weißt nicht mehr weiter, das meine ich damit, du weißt nicht mehr weiter, aber dein Mund bewegt sich schon weiter. Du weißt nicht, wie das Wort, was danach kommt, aber dein Mund sagt, mach die Lippen zu zum Beispiel, das heißt, es muss jetzt ein Iqlab kommen, ja? Oder ein Mim kommen. Oder du sagst ein Iqlab, aber du weißt, dein Mund will das nicht. Was? Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ja? Das ist übrigens heute Morgen im Fajr gewesen, das passiert. Ja? Als die Aya, subhanallah, قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق und dann wollte ich erst ein Ikhfa machen. Die Leute, die die Eier auswendig nicht können, wissen das. Ich wollte sagen, أو من تحت Shia'an, genau. Ich wollte sagen, Shia'an fayudhiqa. Aber da habe ich gewusst, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Shia'an wayudhiqa muss es heißen. Weil das ist ja nicht wahr. Ja? Und deswegen konnte ich mich gleich korrigieren. Was ist der Grund? Tajweed. Tajweed, nicht weil ich die Stelle besonders gut auswendig kann, sondern weil einfach der Tajweed hat mir Alhamdulillah, weitergeholfen. Das ist eines von vielen Vorteilen des Tajweed. Plus der Tajweed macht das Koranlesen erst schön. Der Tajweed macht das Koranlesen erst schon. طيب, liebe Geschwister. Bevor du auswendig lernst, achtest du auf das Alte, was du gelernt hast. Bevor du auswendig lernst, wiederholst du das Alte, was du gelernt hast. Denn das bringt ja nichts, wenn du immer neu lernst, neu lernst, neu lernst und das Alte vergisst und vergisst und vergisst. Und es ist kein Wettbewerb, schnell aus, schnell fertig zu werden. Es gibt zwar sozusagen Wettbewerb und es gibt auch Seminare, wo man innerhalb von kurzer Zeit viel auswendig lernt oder sogar den ganzen Koran auswendig lernt, in ein paar Monaten. Aber jeder Mensch soll seine eigenen Kapazitäten kennen. Und jeder Mensch soll wissen, dann sollst du aufpassen, dass in dieser Aufwärmungsphase, wo du versuchst, den Koran schön zu lesen, bevor du anfängst, ihn auswendig zu lernen, dass du nicht abschweifst mit den Gedanken, sondern dass du liest, du sollst schön lesen, aber eins, zweimal, und dann sollst du doch mal dich daran erinnern, du bist hier, um auswendig zu lernen und nicht um etwas anderes zu machen. Und diese Vorbereitung dauert 10 bis 15 Minuten. Und dann kannst du, inshallah, wenn du gemerkt hast, jetzt bist du bereit, und du hast einen starken Willen, du möchtest jetzt diese Seite auswendig lernen, dann kannst du damit anfangen. Und jetzt stellst du dir vor, du guckst diese Aya dir an, machst den Mustaf auf, guckst die Aya an, die du auswendig lernen möchtest. Und du tust so, als wäre dein Auge wie eine Fotolinse. Und du versuchst, das einzugravieren in dein Gedächtnis. Du versuchst, dieses Bild zu speichern. Guck dir das Bild an. Guck dir das Bild der Eier an. Guck dir an, wie diese Eier gezeichnet ist. Als wäre es ein Bild. Und dann machst du die Augen zu und stellst du die Eier immer noch vor dir vor. Und dann guckst du sie nochmal an. Und dann machst du die Augen zu und versuchst sie zu lesen, obwohl du sie nicht siehst. Ja, je egal wie es ist. Und auf diese Art und Weise, liebe Geschwister, gravierst du diese Aya in dein Hirn ein. Und du prägst dir die Aya dann dadurch nicht nur durch den Ton ein, wie vorher, weil du ihn gelesen hast, sondern du gravierst ihn auch mit deinem Bild ein. Und hier sehen wir die Wichtigkeit, dass man bei einem Mushaf bleibt und ihn nicht wechselt. Weil das Bild, was du jetzt siehst, und wenn es nur das Muster außenrum ist, um die Aya, um die Seite außenrum, das gravierst du mit dir ein. Und wenn du dann einen anderen Mushaf aufschlägst, findest du dieses Bild nicht mehr. Wenn du nicht den gleichen Mushaf hast, dann findest du dieses Bild nicht mehr. Natürlich nur als Klammer auf, später, wenn du inshallah die Ayah für dich, also wie die Fatiha geworden ist, so einfach, du kannst so perfekt aus wie die Fatiha, dann das ist kein Problem mehr. Denn natürlich, also dann kannst du auch einen anderen Mushaf benutzen, das nicht mehr. Die Fatiha zum Beispiel, wer von euch weiß, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, in welcher Zeile beginnt das? In der Mitte der Zeile, am Anfang der Zeile, am Ende, wo beginnt die Ayah? Das weiß man gar nicht mehr. Weil das hat man so oft schon gelesen, gelernt, dass kann man gar nicht mehr. Qul huwallahu ahad. Manchmal man weiß gar nicht mehr, wie viele Ayat es hat. Sogar. Ja? Warum? Weil das hat man so oft schon gelesen, das ist schon eingraviert. Vollkommen eingraviert. Aber noch einmal. Man guckt sich die Ayat an, die man lernen möchte. Und man macht es wie eine Fotolinse. Ayat für Ayat. Und dann schließt man die Augen und stellt sich die Ayat immer noch vor sich vor. Und liest sie, während man die Augen auf hat, dann schließt man die Augen und man liest, soweit man kommt. Kommt man nicht weiter, guckt man wieder. Es ist überhaupt keine Schande. Und wenn du 1000 Mal guckst, weil manche Leute sagen, oh, ich muss immer wieder nachgucken, ich vergesse immer, wie es weitergeht. Was ist das Problem? Hier, das ist ein normaler Prozess. Du bist kein Computer, du speichern machst und das war's. Das ist normal. Wenn du diese Eier abgeschlossen hast, machst du die zweite Eier nach dem gleichen Vorbild, wie du es bei der ersten Eier gemacht hast. Aber jetzt kommt die entscheidende Sache, bevor du zur dritten Aya gehst, was macht man? Man verbindet. Man verbindet diese beiden Aya zusammen. Diesen Verbindungsprozess, wie macht man das? Indem man einfach das Ende der ersten Aya liest und verbindet mit der nächsten Aya. Und das macht man 5-mal, 10-mal, 20-mal, bis man das Gefühl hat, dass die Aya miteinander verbunden. Zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel aus Surat al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Viele von uns lernen die Ayat auswendig, ohne zu lernen, was die letzte Haraka ist. Was heißt das? Das heißt, wir lernen, das heißt, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدَ. Aber heißt es أَحَدَ, أَحَدِ, أَحَدُ, أَحَدٌ, أَحَدٍ. Okay. Woran merkt man das, wenn man ihm sagt, liest die Eier, verbinden sie mit der nächsten? Das ist dann schwierig. Das heißt, أَحَدٌ. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Aber jetzt geht es aber weiter. Jetzt gibt es natürlich gerade an dieser Stelle gibt's ein Problem, weil das ist jetzt also von der arabischen Sprache her muss man lernen, wie man das verbindet mit Allah. Ja. Man sagt, Ahadunillahu Samad. Aber bleiben wir bei der Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Was ist die letzte Haraka, letzte Vokal bei nasta'in? Nicht die Arabisch können. Die Arabisch können das einfach. Ein U, eine Dhamma. Also so. Das heißt, wenn man das verbindet, danach kommt Ihdina. Genau. Muss man lernen, dass man sagt, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in nuhdina s-sirat al-mustaqim. Man sagt also, nuhdina s-sirat al-mustaqim. Mit N. Und dieser Verbindungsprozess, das nennt man Verbindungsprozess. Man lernt, wie erstens das Ende der ersten Eier war und der Anfang der nächsten Eier. Und das ist nicht so, liebe Geschwister. Das ist der Imam heute im Fasching hat eine Eier gelesen. Heißt Dhul Arsh al-Majid. Dhul Arsh al-Majid. Wer kann Arabisch von euch? Bisschen. Was würde man normalerweise erwarten als letzte Haraka von dem Wort al-Majid? Würde man erwarten, Dhul Arsh al-Majidi oder Dhul Arsh al-Majidu? Kesra. Kesra. Ja, Genitiv vorher. Siehst du? Dhul Arsh al-Majidi. Richtig. So würde man erwarten und so ist es aber nicht. Leider. Genau. Das ist aber vollkommen richtig, was der Bruder gesagt hat. Man würde erwarten, dass genauso wie es heißt, Dhul Arshi, I, hat auch Al-Majidi angeglichen sozusagen. Okay? Ist wie ein Genitiv. Okay? Ist aber nicht so. In unserer Lesart nicht. In anderer Lesart ist es so. Aber uns nicht. Man muss auch aufschreiben, da steht Dhul Arshi Al-Majidu. Okay, aber wenn du jetzt einfach nur lernst, Dhul Arsh al-Majid, fa'alun lima yurid, und du lernst nicht das zu verbinden, dann weißt du eigentlich gar nicht, was Allah da gesagt hat. Warum? Weil das hat eine andere Bedeutung. Wenn du sagst, Dhul Arsh al-Majidi, dann heißt es, der Besitzer des ruhmvollen Thrones. Der Besitzer, Allah ist der Besitzer des ruhmvollen Thrones. Aber wenn du sagst, Dhul Arsh al-Majidu, dann heißt es, der Besitzer des Thrones, der Ruhmvolle. Also Ruhmvolle ist nicht mehr eine Eigenschaft des Thrones, sondern eine Eigenschaft von Allah. Okay? Das heißt also, um zu wissen, was Allah eigentlich ist, und da gibt es ein paar Beispiele, ein paar Stellen davon im Koran Karim, wie dem auch sei, es gehört einfach zum Auswendigen dazu, dass man darauf achtet, was am Ende der Eier steht. Weil sonst hast du die Sura nicht komplett auswendig gelernt. Ja. Al-Buruj, Surat Buruj, gegen Ende der letzten Drittel. Eine zweite Methode, die ich heute euch vorstellen möchte, inshallah, dann machen wir auch Stopp. Es gibt noch viele andere, aber das Wichtigste ist, dass jeder macht, man hört sich die verschiedenen Methoden an und man sucht sich aus, was man davon möchte. Diese Methode ist ein Vorschlag für Leute, die zu zweit auswendig lernen möchten. Denn viele von uns sind viel mehr motiviert, wenn man zu zweit lernt, als wenn sie alleine lernen. Das gibt es. Und wer gemerkt hat an sich selbst, dass er mit anderen Leuten besser lernen kann, der soll es ausnutzen und mit anderen Leuten zusammen lernen. Voraussetzung ist, lieber Bruder oder liebe Schwester, dass du jemanden findest, der mindestens so motiviert ist wie du. Besser ist, wenn er noch motivierter ist als du, damit er dich mitträgt. Du suchst, du machst mit ihm eine Zeit aus. Am besten, beste Zeit ist natürlich, das gehört zu den Lehren über die Grundsätze, die beste Zeit zum Auswendig Stern ist nach dem Schlaf. Das heißt also, gemeint ist nach dem Schlafen der Nacht. Das heißt zum Morgen, nach dem Morgengebet oder vor dem Morgengebet. Das ist die beste Zeit. Jeder weiß, dass morgens Allah subhanahu wa ta'ala gibt einem eine bestimmte Energiekapazität. Jeder Mensch hat am Tag, nachdem er morgens dann aufgewacht ist, hat eine bestimmte Anzahl an Energie. Im Laufe des Tages, die wird immer weniger, bis man am Ende kaputt im Bett einschläft und nicht mehr seine Augen aufhalten kann. Und fürs Auswendiglernen braucht man Energie. Deswegen ist es falsch, am Abend auswendig zu lernen. Oder am Nachmittag, wenn man die Möglichkeit hat, es vorher zu machen. Am besten ist es, zum Beispiel du hast Schule, um 8 Uhr zum Beispiel beginnt deine Schule, dann sei nicht wie die meisten Leute, die einfach kurz vorher aufstehen und dann zur Schule gehen und vielleicht nicht mal frühstücken, sondern gehör zu denjenigen, die nach dem Morgengebet, wenn es geht, wach bleiben. Das ist besonders gut, einfach in der Winterzeit in Deutschland. Nach dem Morgengebet bleibst du wach und dann nutzt du die Zeit aus, auswendig zu lernen. Und dann hast du ein wunderbares Gefühl, weil dann hast du das Gefühl, Alhamdulillah, ich habe heute schon eine Seite gelernt und jetzt habe ich den ganzen Tag Zeit für mich. Ich habe den ganzen Tag, noch 4 Gebete habe ich vor mir vor, wo ich diese Seite, die ich neu gelernt habe, wiederholen kann. Und dann am nächsten Tag ist die Seite immer noch da, Alhamdulillah. Im Gegensatz zu einer Person, die abends auswendig lernt, am nächsten Tag kann sein, sie hat vieles von dem, was sie gelernt hat, schon vergessen. Deswegen, die Zeit, die wichtigste und beste Zeit, ist, dass man das macht morgens. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, Allahumma barik li ummati, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Das heißt, oh Allah, segne meine Umma die Morgenstunde. Oh Allah, segne meine Umma die Morgenstunde. Und was meint ihr das? Das Mitgebet des Propheten Salams. Er hört oder nicht? Natürlich er hört. Deswegen die Morgenstunden sind die Zeiten, an denen man am besten. Und Allah sagt auch im Koran, dass die Zeit auch im Nachtgebet, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist nachts extra aufgestanden, um zu beten. Da heißt es auch im Koran sinngemäß, dass das Gebet in der Nacht einen stärkeren Einfluss hat auf die Seele. Warum? Weil man ist nicht abgelenkt. Man geht nicht morgens, ein Talib Ilm, geht nicht morgens seine Sachen erledigen draußen. Einkaufen, Stadt und was nicht, Ratsamt und hier und da erledigen seine Sachen. Sondern die Morgenzeit nutzt man aus, um was zu lernen. Das ist die richtige Zeit. Man einigt sich mit seinen Kollegen auf eine bestimmte Zeit. Wenn es nicht morgens geht, aus technischen Gründen, dann kann es auch zwischen Maghrib und Isha zum Beispiel sein. Aber der Termin, der muss täglich sein. Nicht einmal die Woche. Täglich trifft man sich. Weil das muss zu einem Rhythmus werden. Wie Essen und Trinken täglich, Schlaf täglich, Schule täglich, Koran täglich. Man einigt sich auf die Sura, die man zusammen auswendig lernen möchte. Jeder schlägt einen Mushaf auf. Der eine liest vor und der andere verfolgt. Und dann dreht man den Spieß um und der andere liest vor und der andere verfolgt. Dann der eine versucht es auswendig nach dieser Fotolinsenmethode, die wir vorher gesagt haben, vorzusagen und der andere korrigiert ihn. Und dann dreht man den Spieß um. Der andere wiederum trägt die Eier vor nach der Fotolinsenmethode und der andere korrigiert ihn. Dann macht man mit der zweiten Eier das gleiche, wie man vorher gemacht hat. Und dann beginnt man wieder mit dem Verbindungsprozess. Der Verbindungsprozess muss gemacht werden. Der Verbindungsprozess muss gemacht werden. Übrigens, den Verbindungsprozess kann man auch mehr oder weniger umgehen oder direkt mit einschieben. indem man eine Ayah nicht immer stehen bleibt, da wo man normalerweise stehen bleibt. Also ich kann auch eine Ayah mit der nächsten verbinden. Ich kann immer, also wenn der Koran ca. 6200 Ayat hat, dann muss ich ungefähr 6200 Mal lernen, wie man zusammen verbindet. Aber so ist es natürlich nicht in der Realität, das ist viel einfacher. Warum? Weil viele von uns lernen die Ayat zusammen. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yawm al-Din, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Hadina al-Sirat al-Mustaqim und so weiter. Ja? Und auch bei den kleinen Suren gerade. Merkt man, Wattini wa Zaytuni wa Turisinina wa Hada al-Balad al-Amin, Laqad Khalaqna und so weiter. Ja? Das heißt, man verbindet diese Ayat beim auswendig lernen schon. Als wäre es eine lange Ayat. Das ist auch eine einfache Methode, wie man die Sache aus dem Weg gehen kann. Hat man das gelernt, kommt dann die Überprüfung. Jetzt prüfst du deinen Bruder, der mit dir auswendig gelernt hat. Du sagst dir so, jetzt lernst du auswendig, gib mir deinen Mushaf. Und dann kann man ruhig einen Mushaf nehmen und auch kann man, liebe Brüder und Schwestern, auch mit einem Bleistift markieren. Weil viele Leute haben Angst, im Mushaf da was zu markieren. Aber ich erzähle euch was. Früher, der Mushaf, den Uthman, früher der Mushaf, den Uthman radiallahu ta'ala anhu hat schreiben lassen und weitergegeben hat, der hat keine Haraka gehabt und keine Punkte gehabt und kein gar nichts gehabt. Nicht mal die Hamza gab es. Danach kam jemand auf die Idee, hat gesagt, also wir sollten das den Leuten ein bisschen einfacher machen. Wir sollten vielleicht eine Fatha reinmachen, Kasra reinmachen, Dhamma reinmachen. Kam das an, hat man auf die Idee gekommen. Hamza reinmachen, Shadda reinmachen. Dann kamen manche Leute und haben gesagt, du musst irgendwie die Tajwid-Regeln markieren. Zum Beispiel für Leute, die schon wissen, was Idram ist. Aber wenn ein Idram kommt, ein Nun mit Sukun, Idram mit einem Mim danach, dann hat dieses Nun gar keine Haraka. Weder Fatha, Dhamma, Kasra, gar nichts mehr braucht. Dann weißt du, aha, das ist entweder jetzt ein Ikhfa oder ein Idram. Das heißt, man hat sozusagen die Tajwid-Regeln markiert. Da kamen manche und haben gesagt, das reicht immer nicht, wir müssen Farben benutzen. Rot, Blau, Grün, Gelb und markieren die Farben. Und jetzt kommen wir und machen mit dem Bleistift, markieren wir die Stellen, so wie einen Kreis machen, zum Beispiel beim Qaf mit Sukun, dass man ihm sagt, mach Qalqala da. Sag nicht einfach nur, oder beim Ba, Qabl, sag nicht Qabl, sondern Qabl mit Qalqala. Markierst du diesen Buchstaben für deinen Bruder oder der Lehrer markiert das für dich. Da kann man nicht kommen jetzt sagen, plötzlich, nein, nein, das darf man nicht. Die fünf Schritte vorher, die Leute gemacht haben, waren in Ordnung. Und jetzt der letzte Schritt, wo es wirklich ums Lernen geht, nein, das ist kein Problem. Du machst einfach mit deinem Bleistift, markierst du da. Und wenn du Angst hast, kannst du es nachher wieder rausradieren. Aber das ist sehr wichtig. Deswegen, dass man immer die gleiche Mushaf benutzt, die gleiche Ausgabe. Also ich meine nicht die gleiche Ausgabe, einfach die, sondern dieses gleiche Buch, dieses dasselbe hier. Damit immer das, was darin markiert ist, du immer wieder beim Wiederholen, siehst du, aha, da habe ich die Fehler damals gemacht, da muss ich aufpassen, da muss ich korrigieren. Wallahu a'lam, liebe Geschwister, dieses Thema ist ein langes Thema, aber ich hoffe, dass ihr erstens euch etwas rauskriegen konntet von dem, was ich euch vorgetragen habe. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er euch segnet, dass er unsere Sünden vergibt und dass er uns stärkt, wenn erst den Geld zum Stand, dass wir erst den Geld darum zu bitten haben. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.